Die Fragen sind meistens immer dieselbe. Wie kommt ihr auf diese Scheiße?
Willkommen bei Supermarktmacher, der Podcast von LZ Direkt. Wir sprechen mit den Köpfen am POS. Was sie bewegt, was sie antreibt und wie sie ticken. Mit Svenja Alberti.
Willkommen bei Supermarktmacher. Heute aus San Luis mit Sandro Chiarello. Von der Käsetheke bis zum Damenwindepost mit Millionenreichweite. Wir klären heute, was davon an der Kasse ankommt und wie er über Hulk-Videos Bewerbungen bekommt, wenn die Stellenanzeige nichts mehr bringt. Außerdem, warum sich sein Metzger bei einem Dreh die Bänder gerissen hat und trotzdem weitergelaufen ist. Sandro Chiarello führt in San Luis einen Edeka-Markt mit 1500 Quadratmetern. Andere Händler posten Fotos ihrer Käsetheke. Er wird zusammen mit seinem Prokuristen Markus Delbritz auf Instagram zum Hulk mit Humor unter der Gürtellinie. Die Reichweite ist binnen Monaten von 240.000 auf knapp 1,5 Millionen Konten geklettert. Und Kunden fahren 10 Kilometer nach San Luis. Darüber reden wir. Und darüber, wie derb Humor im Markt sein darf. Herzlich willkommen, Sandro.
Hallo. Und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Der Damenwindepost steht bei 2,4 Millionen Aufrufen. Was war am Tag danach denn im Markt anders?
Also es sind ehrlich gesagt 5,9 Millionen Aufrufe inzwischen.
5,9?
Damit hätte ich jetzt nie gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ja wirklich an so ein Rohr zu riechen. Aber das war wirklich, das war ein Ding, eine Minute. Ich habe das Video gesehen, das heißt, geil. Da haben wir gerade dieses Thema mit der Eigenproduktion, mit dem eigenen Fleischkäse. Und dann sage ich, das könnte man draus machen. Und so ist das. Letztendlich der Inhalt davon, der ist ja zweitrangig. Aber dieser Hook, um diesen Hook geht's halt. Diese ersten 3 Sekunden, warum bleibt der Zuschauer oder derjenige halt, das gerade öffnet, warum bleibt er dran? Halt bestimmt nicht wegen meinem Gesicht. Und dann denkt sich der eine oder andere schon, Mensch, da gehe ich mal schauen, was die so machen. Ja, wenn man da natürlich in den Markt kommt, dann merkt man auch diese Laune, die geht ja über den ganzen Markt, von Anfang bis Ende. Die Mitarbeiter sind in der Regel auch sehr gut gestimmt. Man fängt die auch dann vorher so ein bisschen, man nimmt die auch, so holt die dann auch ab und sagt ihnen, was man dann auch vorhabt. Also das mache ich ja generell immer so mit dem Team. Also ich mache nie etwas so, dass der Mitarbeiter sagt, davon weiß ich nichts. Also ich bin halt sehr, sehr nah am Mitarbeiter dran. Also es ist nicht so, dass ich unnahbar wäre oder nicht zu greifen wäre. Das ist nicht. Und deswegen hat das so eine Eigendynamik angenommen, wo mittlerweile auch dann der andere Mitarbeiter sagt, ich würde auch gerne mal mitspielen. Und die kommen dann auch mit Ideen um die Ecke. Und dann ist halt das Schöner.
Hat dich denn nach dem Damenwindepost jemand zum Beispiel an der Kasse angesprochen oder die Mitarbeiter angesprochen?
Ja gut, die Hauptfrage war ja immer, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Und da muss ich halt wirklich sagen, nix hatte ich mir dabei gedacht. Einfach nix. Punkt. Einfach nix. Ich habe einfach gemacht. So. Und das Video hatten wir, glaube ich, schon 4 Wochen vorher gedreht. Und irgendwann hat er es dann halt so zusammengeschnitten und mir dann geschickt. Und dann sage ich, oh, weißt du was? Hau es mal einfach raus. Im schlimmsten Fall löschen wir es wieder. Und dann auf einmal, da sitzt man da auf dem Handy und sieht dann 10.000, 20.000, 30.000, innerhalb von 100.000, 200.000. Und dann denkt man, was ist denn jetzt so los? Und dann, wenn man die Millionen knackt, dann ist ja dann schon so ein Meilenstein. Und dann knackt man die 2 Millionen, 3 Millionen. Da war mal kurze Zeit Ruhe. Dann ist es aber irgendwie wieder in irgendeinen Algorithmus reingeraten. Und da waren wir jetzt knapp bei 6 Millionen.
Warum geht das bei dir auf, während andere Märkte seit Jahren posten und nichts passiert?
Weil gut, ein bisschen Glück gehört immer dazu. Aber hätten ja genauso gut in die andere Richtung verlaufen können. Aber glücklicherweise wurde es von Anfang an irgendwie sehr positiv angenommen. Auch wenn hier und da mal vielleicht ein negatives Kommentar gepostet wurde. Aber letztendlich sind mir die negativen Kommentare genauso wichtig wie die positiven. Es wird halt drüber geredet. Und so nach dem Motto, geh mal schauen, die sind irgendwie anders wie andere. Und das habe ich halt auch schon ganz früh gelernt im Handel. Wenn man immer alles gleich macht, das ist ja generell, glaube ich, auch in der Berufswelt so, dann braucht man sich halt auch nicht zu wundern, wenn immer alles gleich bleibt. Und das war mir halt von Anfang an ganz wichtig, dass wenn ich sowas mache, definitiv nicht, wo ich mich dann hinstelle Hallo, ich bin der Sandro, Inhaber von dem Markt und heute haben wir das im Angebot. Das zieht, also ich sage ja immer, man muss ja punktuell für den Zeitpunkt entscheiden, wie, wo man sich gerade befindet. Und aktuell ziehen halt leider eher die Dinge, mit denen man nicht rechnet. Das andere erwartet man ja schon, aber das, was ich ja mache, da denkt sich ja jeder, der da hat, der nimmt mir alle Latten am Zaun. So, und darüber redet man halt und dann hast du das nochmal angeschaut, ob das jetzt, wie gesagt, positiv oder negativ ist, ist mir in erster Linie ja wurscht, weil ich bin nicht mit dem Gedanke an das Thema drangegangen, ich mache das jetzt, um irgendwie beliebter zu werden oder um mehr Kunden zu generieren. Ich habe es wirklich aus Spaß, einfach so ein Ausgleich zum Alltag, aber die Idee war nicht gewesen, wir machen das jetzt, weil wir irgendwie stagnieren vom Umsatz her oder so. Aus der Laune raus. So wirklich aus der Laune raus.
Und ja, schaust du eher auf Aufrufe oder auf das, was in den Kommentaren steht?
Tatsächlich mehr die Kommentare. Mehr die Kommentare. Ist auch so eine Sache, man erzieht ja so ein bisschen die Community, die da, die Follower. Und da sieht man halt schon das andere Video, wo man dann extrem viele Kommentare hat. Natürlich ist da auch mal was Negatives dabei, aber das erzeugt halt diesen Algorithmus. Umso mehr Kommentare da sind, desto mehr wird es dann halt verbreitet.
Was ist denn so der schlimmste Kommentar gewesen?
Also den schlimmsten Shitstorm hatten wir tatsächlich bei den Videos mit der Kirche erlebt, wo der Markus als Pfarrer das mit diesem Wein, das war wirklich, muss ich sagen, das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Also da hat sich die Kirche sehr echauffiert darüber. Sehr darüber echauffiert. Also bis hinten mit Anzeige gedroht und die haben das gar nicht verstanden. Also einfach mal ein bisschen mit Witz das Ganze zu nehmen und nicht negativ. Ich bin ja selber Christ. Da will ich ganz bestimmt nicht die Kirche verhöhnen. Aber da sieht man mal, wie wir manchmal in unserer Denkweise eingeschränkt sind. Und dementsprechend dann auch handeln oder uns äußern. Ja, ich bin da halt ein bisschen anders.
Das hatte damals Markus auch im Interview erwähnt. Ja, das ist, kann man bei uns auf der Homepage noch nachlesen. Wie entsteht denn bei euch so eine Videoidee? Beschreib mal die letzte Produktion, so von der Idee bis zum Dreh.
Also das ist auch im Prinzip so eine Sache, wo alle Beteiligten, also von dem Kamerateam bis hin zu Markus, auch meine Kinder bis hin zu mir. Ich bin ja eher so ein Nachtmensch und da sprudeln so ein bisschen meine Ideen dann raus. Dann schaue ich mir dann oft natürlich auch Instagram an und denke dann so, das da könnte man anders machen. So und so entsteht das meistens. Aber da wird auch nicht so viel, also es ist weniger, als man vielleicht denkt. Ich sag's jetzt mal so, es ist weniger, als man denkt. Viel weniger, als man denkt. Bei dem Video zum Beispiel von dem 300 mit den Spartanern, da hatte ich, glaube ich, einen Abend vor dem Dreh das Skript erst fertig gehabt, was wirklich gesprochen wird.
Wie viel Zeit steckt denn in so einem Dreh und wann drehst du, damit der Laden auch weiterläuft? Du kannst ja jetzt nicht auch ständig von der Bildfläche verschwinden wahrscheinlich.
In der Regel machen wir das so, dass wir einmal im Monat drehen und wir haben es ja immer so gehandhabt, dass wir immer zwei Posts pro Woche absetzen und dann drehen wir meistens so für 4-5 Wochen im Voraus. Jetzt eröffne ich ja im September einen Trinkgut noch zusätzlich und da ist mir natürlich auch sofort die Idee gekommen mit diesen New Kids. Den kennst du vielleicht aus Holland, diese schräge Truppe mit diesen 5 Jungs, wo etwas, extrem Bierdurst haben und sich auch so ein bisschen extrem daneben benehmen. Und dann habe ich gedacht, das passt natürlich perfekt zum Trinkgut. Da werden wir jetzt nächste Woche Dienstag einen großen Drehtag haben und das geht dann meistens so 4-5 Stunden und dann sind auch so 6 bis 10 Videos sind dann im Kasten, ja. Es gab auch schon Tage, wo ich gesagt habe, ich will gar nicht drehen. Da war mir einfach da war ich einfach nicht in der Stimmung. Das passiert natürlich auch.
Drehst du auch auf der Fläche?
Ja, das fällt mir auch ehrlich gesagt am schwersten. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, warum?
Umfassend, ne? Da kommen ja schon dann die Kunden rein und man erzählt dann noch was. Dann sieht man ja die Blicke, die jemandem zugeworfen werden. Ich meine, die schmunzeln ja oft darüber. So ist ja nicht. Aber es ist ja sicher schon ein bisschen crazy.
Was Edeka so zu euren Clips sagt, hast du mal so beschrieben, teils amüsiert, teils nervös, aber verboten haben sie dir noch nichts. Wer hat denn angerufen und was wurde gesagt?
Ja, ein wirklicher Anruf so mit, das ist ja eigentlich das, was die Edeka im Prinzip ausmacht, dieses Familiendenken. Also Verbote bekommt man generell nicht, aber man wird natürlich auf gewisse Sachen aufmerksam gemacht. Aber ich sage mal, in erster Linie kann ich mir nur selbst schädigen. Die Edeka selber kann ich ja nicht schädigen. Also steht ja mein Name dran. Ich bin ja selbst für das verantwortlich, was ich ausführe oder wie ich handle. Aber ich würde natürlich nie meine Hand schädigen, die mich füttert sozusagen, auch wenn ich natürlich da was für mache. Aber natürlich ist man da im regen Austausch. Und da gab es so einen Schlüsselmoment, da war gerade dieser Europatag, dieser Edeka-Tag, und da war der Vorstandsvorsitzende im Europapark. Und da meinte er zu Markus, ist ja alles schön und gut, aber bitte nichts mehr unter der Gürtellinie. Ja, und dann kam halt einen Tag später das Video vom Sharon Stone. Aber das war's dann, glaube ich. Danach haben wir nichts mehr in der Richtung gemacht.
Manche Kollegen sagen ja auch, so ein Auftritt schadet der Marke Edeka. Was sagst du denen?
Sollten sich lieber mal eine Scheibe abschneiden und vielleicht auch mal in die Richtung gehen. Weil es ist ja auch nicht üblich, für einen einzelnen Edeka-Markt über 10.000 Follower zu haben. Wenn man zum Beispiel ganz am Anfang steht, da ist nichts Gekauftes davon, wenn man ehrlich ist. Man schaut sich die einzelnen Instagram-Seiten oder Facebook, da krebst jeder irgendwo zwischen 500 und 2.000, 3.000 Follower rum. 3 Likes, 4 Likes, aber eine wirkliche, ich sage ja immer, man investiert ja auch Zeit, Leidenschaft, Emotionen in sowas rein. Ich sage immer, schau, wo die Leute stehen, lerne von den Besten und dann versuch, was Besseres draus zu machen.
Und was fragen dich andere Kaufleute so am häufigsten, wenn sie dich auf deinen Erfolg, was Social Media betrifft, ansprechen?
Die Fragen sind meistens immer dieselbe. Wie kommt ihr auf diese Scheiße? Ganz einfach freigesprochen, immer gleich, wie kommt ihr da drauf? Ich glaube, man muss auch so ein bisschen, man muss halt der Typ natürlich auch dafür sein, muss kreativ sein, das ist ganz klar. Und man muss halt auch richtig Lust darauf haben. Das ist halt wie mit allem. Der Job macht einem auch nur Spaß, wenn man da noch Bock drauf hat. Und das spiegelt sich dann in manchen Berufen in Zahlen wieder und bei uns halt in Followerzahlen sozusagen. Ja. So einiges scheint mir richtig zu machen, sonst bekämen wir ja nicht diese Resonanz, die wir haben.
Zahlt es auf den Umsatz ein? Zahlt es auf die Kundenbindung ein oder zahlt es auf Neukundenakquise ein?
Also wir haben tatsächlich, gerade aktuell, sehr, sehr viele neue Kunden. Ob das jetzt mit Social Media zu tun hat, glaube ich tatsächlich nicht.
Also
ich glaube, es ist so dieses Thema, so gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit. Und wir hatten ja jetzt letztes Jahr, da war ich ja 10 Jahre am Netz, den ersten großen Umbau im Markt vollzogen. Neue Kassen, neue Bäckerei, neue Obstabteilung. Also da haben wir wieder über 500.000 investiert. Das hätte ich früher machen müssen. Das hätte ich ein Jahr früher machen müssen. Aber oft wird man dann auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gemütlicher, wenn die Zahlen sehr, sehr gut sind. Und dann merkt man so Monat für Monat, wie das Ganze so ein bisschen vielleicht auch abschwächt. Ja, jetzt ist immer noch marginal, aber trotzdem abschwächt, weil drumherum eröffnen ja auch immer wieder neue Märkte. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, immer up to date zu bleiben. Neue Produkte, einfach den Kunden immer mit was Neuem begeistern. Also mit Gurken und Rotkraut fängt man keine neue Kunden. Also das ist unmöglich.
Kommen wir noch mal kurz zu den Clips. Ferrero zeigt die auch auf Tagungen. Was ist daraus geworden? Kam da ein Angebot oder war das einfach Applaus?
Das war wirklich einfach nur so ein bisschen Applaus. Ich glaube auch nicht wirklich, dass das irgendwie harmonieren würde. Das ist so meine Idee mit dem, was Ferrero da machen wollte. Das hat mich selber so ein bisschen überrascht, dass sie das gezeigt haben. Ich denke, es war eher so der Aufhänger, Ferrero-Weltunternehmen und Chiarello-Dorfunternehmen erzeugt mehr Views wie wir. Ich glaube, es war eher dieses Thema, wo die dann einfach zeigen wollten, mit wie wenig Mitteln oder mit wenig Inputs man was erreichen kann.
Was müsste denn ein Hersteller mitbringen, der bei dir in ein Video will?
Sympathie. Sympathie zum Produkt. Also ich würde jetzt nichts bewerben, wo ich nicht dahinter stehe. Aber Sachen, wo ich dahinter stehe, wie zum Beispiel Knäckebrot oder Königer Frischkäse, könnte ich mir eher vorstellen, was zu machen. Das würde ich auch umsonst machen. Es geht mir wirklich gar nicht.
Dir gehört.
Um Geld oder sowas. Ich muss überzeugt sein von dem, was ich bewerbe.
Du bewirbst ja dann auch wirklich einzelne Artikel. Wie bevorratest du vorher und was machst du, wenn die Ware nach 2 Stunden weg ist?
Also wenn ich mal so viel Glück habe, dass ich mich so gut bevorrate und in 2 Stunden die Ware ausverkauft ist, dann brauche ich auch, glaube ich, keinen Podcast mehr zu machen. Ich wäre mal froh, es würde so kommen, dass ich wirklich in 2 Stunden mit etwas ausverkauft wäre.
Ja, die Daumen. Schauen wir in den Markt. Ihr habt auch Simpson in der Getränkeabteilung an die Wand malen lassen mit eurem Konterfei. Femsi hat die Bilder freihand gezeichnet und die Montage im Markt hat ganze 2 Wochen gedauert. Wie läuft sowas, wenn der Laden war ja offen. Wie funktioniert das? Habt ihr da ein Event von gemacht?
Das machen wir tatsächlich nach Ladenschluss.
Nach Ladenschluss.
Weil damit der Verkauf nicht gestört wird, damit der Kunde in Ruhe noch seinen Einkauf machen kann, weil ich finde, es gibt nichts Störendes als Umbauten in einem Markt während dem Einkauf.
Welcher Simpson ist Markus und wer bist du?
Ich glaube, Markus ist der mit der Mütze und ich der ohne.
Wenn ich jetzt als Kunde zu dir in den Markt komme und keins deiner Videos kenne, was fällt mir denn außer den Simpsons zuerst auf?
Ich glaube, die Atmosphäre, die im Markt herrscht. Das höre ich halt immer wieder. Genau. Natürlich, es ist nicht jeder Tag perfekt, aber wir versuchen schon, den Mitarbeiter die Wertschätzung zu geben, die er auch verdient hat. Und das hat auch nichts mit einem, nochmal am Schluss einfach sagen, das hat nichts mit monetärer Angelegenheit zu tun, sondern das hat diese intrinsische Motivation. Wenn man die Mitarbeiter wirklich für etwas begeistern kann, von dem er vorher nicht wusste, dass man sich überhaupt dafür begeistern kann, dann hat man die einfach. Dann sind das ja keine Mitarbeiter mehr, dann sind das ja mehr Fans und die tragen dann auch die Botschaft, die man auch vermitteln will, weiter. So, dementsprechend ist durch die Bank, ich behaupte es einfach mal, dass meine Mitarbeiter gerne arbeiten kommen.
Was machst du für einen Umsatz und wie hat er sich entwickelt im Vergleich zum vergangenen Jahr?
Also wir hatten ja, also der Markt besteht jetzt im November 11 Jahre. Wir hatten November 2015 eröffnet. Da sind wir gestartet mit knapp 6 Millionen. Und jetzt liegen wir bei dieses Jahr bis über 15 Millionen werden wir, glaube ich, aussteigen. Wenn alles klappt. Also sehr positiv, immer noch natürlich nicht die Riesenwachstumsraten, wie sie die Vorjahre waren. Was aber sehr erfolgreich ist, dass wir auch den Umsatz nach Corona immer noch gehalten haben, beziehungsweise noch draufgepackt haben und auch aktuell immer noch der Trend, Gott sei Dank, nach oben weitergeht. Also sehr positiv.
Wie viel Quadratmetern?
Ja, wir haben ja 1500 hatte der Markt. 15. Und dann ist ja noch die Bäckerei mit der Mall vorne circa 250 Quadratmeter.
Und wie liegt der Durchschnittsbon bei euch?
Aktuell sind wir da bei circa 27 Euro.
Hast du so Rennerartikel? Wo sagst du, das sind im Moment meine Lieblingsartikel, weil die rennen wie die Sau?
Das sind so die Standardsachen. Was bei mir ein großer Vorteil ist, ist halt ein Stadtmarkt. Natürlich, ich muss halt immer schauen, dass ich alle Neuheiten sofort da habe. Und dieses ganze Thema vegan, laktosefrei, glutenfrei, gerade im Bereich der Milch, beziehungsweise Hafermilch, Sojamilch, dieses ganze Alpro, das ist ein Riesenthema. Das hätte ich so nicht gedacht, dass sich das so entwickelt, in die positive Richtung geht. Und dementsprechend gestalten wir dann auch dann die Regale vom Sortiment her. Wir gehen also sehr in die Breite und in die Tiefe vom Sortiment.
Mitarbeitersuche habt ihr ein Video rund um Winnetou und Old Shatterhand produziert. Was ist denn daraus geworden? Wie viele Bewerbungen und viele davon konntest du gebrauchen?
Also damit tun sich viele Bewerber schwer, natürlich das in die Bewerbung mit reinzuschreiben. Aber wenn die dann eingeladen werden zum Vorstellungsgespräch, fragen wir schon, kennen Sie uns von den Videos und wie wurden Sie auf uns aufmerksam? Und da sind schon viele dabei, wo sagen, wir haben das gesehen und haben gedacht, also da muss ich mich bewerben, weil hier ist ja irgendwie ein bisschen anders, wie wo wir das andere handhaben, sagen wir es mal so. Das ist auch sehr positiv. Aber natürlich, ja, ist nicht jeder optimal.
Wie viele Bewerbungen hattet ihr daraufhin?
Also, wenn man es jetzt einfach nur so in Prozent messen kann, wir haben ja ständig Bewerbungen, aber nach so einem Post ist dann nochmal so circa 20-30% mehr, wo dann nochmal was kommt. Also schon durchweg positiv, muss ich sagen. Hätte ich so auch nicht gedacht, aber es wird dann doch sehr viel gesehen und wird darüber gesprochen und da kommen doch schon einige Bewerbungen darauf hin.
Wie sortierst du denn die Bewerber aus? Oder wie priorisierst du?
Zeugnisse schaue ich mir generell nicht an. Mich muss halt irgendwie so, der Lebenslauf ist für mich ganz, ganz wichtig. Ob er jetzt irgendwie in den letzten 10 Jahren 25 Stationen hatte oder halt nur 2. Und ansonsten bin ich für alles aufgeschlossen. Quereinsteiger. Ich bin ja auch Quereinsteiger. Ich wusste ja nicht mal, was eine Kohlrabi ist, wie ich in den Handel gekommen bin. Von daher, jeder hat die Möglichkeit, aus seinem Leben was zu machen. Aber man muss Bock auf den Handel haben. Ich mache das wirklich, weil das ist ja, man muss ja wirklich ganz strikt unterscheiden, bewerbe ich mich in einem Regieunternehmen oder bewerbe ich mich in einem Familienunternehmen? Ich weiß auch gewiss, dass wir nicht die absoluten Spitzengehälter bezahlen. Dafür sind aber bei mir gewisse Annehmlichkeiten viel, viel wertiger als in einem Regieunternehmen. Ich merke das sofort, ob das passt oder nicht. In der Regel auch schon im Vorstellungsgespräch, wo ich dann immer sage, lass erstmal auf Worte Taten folgen, genau. Und das merkt man. Also die, wo sich da am größten feiern im Gespräch selber, sind die, wo am frühesten wieder gehen. Und die leisesten, die sind meistens die, die dann auch dann bleiben.
Viele Kollegen sagen, das können sie sich im heutigen Personalmarkt nicht leisten. Wie läuft denn so ein Mitarbeitergespräch bei dir konkret ab?
Generell haben wir jeden Morgen eine Teambesprechung, also diese typischen Jour fix, wo wir alle uns auf den Tag praktisch einstellen. Da werden Zahlen besprochen, meistens halt die Abschriften. Und ich finde, wenn man den Mitarbeiter nicht informiert über das, was geschieht, kann man nicht erwarten, dass er sich verbessert. Also wir gehen da sehr, sehr, sehr transparent mit allem um. Ich kann ja nur was von ihm erwarten, wenn ich ihm eine klare Zielvorgabe gebe. Und dieses alleinige Handeln, was bei mir auch bevorzugt wird, das, finde ich, erzeugt halt dieses Gefühl von Verantwortung beim Mitarbeiter. Und dementsprechend spiegelt sich dann auch das in den positiven Zahlen wieder. Natürlich passiert das, war gerade letztes Jahr, es ist ein riesen Fauxpas passiert mit den Blumen. Aber es ist passiert, ich kann es nicht mehr ändern. Ja, deswegen werde ich bestimmt definitiv nicht mich wegen so einer Geschichte von einem Mitarbeiter trennen, wo der Schaden enorm war. War wirklich ein sehr hoher Schaden, monetär auch gesehen. Aber trotzdem weiß ich, was ich an der Arbeitskraft habe oder an den Menschen.
Was genau ist passiert?
Wir haben Blumen im Wert von 15.000 Euro abschreiben müssen.
Weil er zu viel bestellt hatte?
Ja, sagen wir es mal so, ja.
Wie bist du damit umgegangen im Gespräch mit ihm?
Geärgert habe ich mich für mich selber. Ich suche den Fehler bei mir selbst, nicht beim Mitarbeiter, weil hätte ich ihn mehr gecoacht oder hätte ich ihn mehr begleitet, bei dem Prozess wäre es nicht passiert. Aber wenn man es dann halt schleifen lässt, weil man denkt, er bekommt das schon hin, ja, dann muss man sich halt nicht wundern, wenn unterm Strich dann vielleicht auch sowas rauskommt. Ja, klar war das falsch gewesen. Aber ich weiß, ich sage mal so, wie man schön sagt, man wird dann an den negativen Sachen gemessen, aber ich messe meine Mitarbeiter, wenn er 365 Tage im Jahr immer für mich da ist und jetzt einmal wirklich sowas verursacht hat, dafür kann ich, klar redet man darüber. Dann wird das ja natürlich auch abgestellt, aber Deswegen ist er für mich nicht weniger wert wie andere. Es ist halt passiert. Und ich finde, Akzeptanz ist ein guter Weg, gelassener zu werden. Es ist vorbei. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich kann nur versuchen, es in Zukunft abzustellen, indem ich mich dann in dem Fall auch ändere, weil ich weiß ja, wann Muttertag ist, wann Blumen mehr gekauft werden wie zu normalen Zeiten. Und dann ist es auch, finde ich, die Aufgabe eines Inhabers, dort auch mal einzugreifen und mal vielleicht abzufragen, hör mal, was hast du bestellt, was stellst du dir vor?
Sag nochmal ganz kurz, also wirklich in kurzen Sätzen, was zu deinem Werdegang.
Eigentlich relativ einfach. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann. Ich habe in der Handybranche meinen Beruf erlernt. Was ich aber immer wusste, war Verkauf. Verkauf wusste ich, das ist dein Ding. Da war ich schon kurzweise bei Decathlon, bei diesem Sportgeschäft. Hatte dort in der Fitnessabteilung gearbeitet. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der aus der Lebensmittelbranche kam. Zu dem Zeitpunkt, Italiener sind jetzt nicht so affin für Kohlrabi, wusste ich nicht mal, was ein Kohlrabi ist. Da habe ich wirklich mit so einem Auszeichner, da vergesse ich nie, Almoliv, 49 Pfennig, war dann der EK und die Marktleitung macht zu mir, Sandro, Mark 20 drauf. Und dann habe ich gesagt, Frau so und so, da steht aber 99 Pfennig. Ja, das ist für die Abschrift, mach 20 Pfennig drauf. Und das war dann so mit dem Auszeichner. Dann habe ich meinen Papa angerufen danach. Dann sage ich, Papa, ich mache auch einen Edeka-Markt. Seit die Kaufen-App ist für 49 Pfennig ein und verkaufe nicht für übers Doppelte. Dann ich sage, das doch mache ich auch. Und so ist das entstanden. Dann bin ich heim zu meiner Frau. Ich habe meine Jugendliebe geheiratet und habe zu ihr gesagt, da war ich 21 und habe zu ihr gesagt, Schatz, 30 habe ich meinen eigenen Edeka-Markt. Und mit 31 habe ich den eröffnet. Die Anfangszeit war sehr, 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 sehr holprig. Sagen wir es mal so. Aber Ende gut, alles gut.
Sehr schön. Was erzählst du im Freundeskreis, wenn dir keiner glaubt, was du im Markt erlebst?
Das versuche ich mittlerweile inzwischen so gut wie möglich zu vermeiden. Weil irgendwann bildet sich dann so eine Gilde um mich herum und jeder wartet dann auf eine neue Story. Und weil da passieren ja schon skurrile Sachen. Also von Tiefkühlpizza umtauschen, weil der Belag zu wenig ist, bis Hähnchen auf dem Kopf und dann an der Kasse umgeklappt, weil man es unter dem Hut versteckt hat. Das ist eine Sache, die ich ja selber gar nicht glauben kann. Und ich denke immer, wenn ich dem das erzähle, der glaubt mir das ja nie im Leben. Deswegen bin ich ehrlich, ich versuche es mittlerweile nicht über den Edeka zu reden, wenn ich irgendwo bin.
Erzähl uns mal die Geschichte mit dem Metzger und dem Dreh.
Ja, gut, das war nochmal so das Kind im Manne. Da haben wir diese Szene gedreht. Und in dem Moment, wo er von mir weggelaufen ist, dachte ich, ich spring dem jetzt in die Haxen. So, dann wollte ich das Ganze noch ein bisschen authentischer machen. Ja, und dabei hat er sich leider die Bänder abgerissen. Das war so ein falscher Fehler. Also zu viel Emotion und Leidenschaft in den Dreh reingesteckt. Aber er hat es durchgezogen, muss ich wirklich sagen. Also er ist der Mann gestanden und ist danach weiterhin auf die Arbeit gekommen und hat keinen Krankenschein gemacht. Also muss ich sagen, Hut ab. So.
Wie ging es dir danach?
Da hatte ich wirklich ein sehr, sehr, sehr schlechtes Gewissen gehabt. Also das war nicht so, da bin ich ein bisschen zu viel von mir ausgegangen, weil, ich muss ja dazu sagen, er hatte sich ja vorher schon die Bänder abgerissen. Also das ist ja nicht im Dreh entstanden. Der war ja zwischenzeitlich kuriert und ich habe eben noch eins draufgesetzt. Das war das Schlimme. Er war ja schon fast 4 oder 5 Wochen außer Gefecht, wo er gar nicht laufen konnte. Und dann haben wir diesen Dreh gemacht und da habe ich ihm dann, ja, das war aber wirklich sehr unangenehm, muss ich wirklich sagen. Da hatte ich echt, aber es ist passiert, ich kann es auch nicht rückgängig machen.
Und er arbeitet noch bei dir?
Bis Ende des Monats noch, ja, dann hat er mich verlassen. Der wird Ende August.
Aber nicht wegen des Drehs?
Nein, nee, auf keinen Fall.
Das ist die Hauptsache. So, wir kommen zu den schnellen 5. Ich sag 5 Satzanfänge, du antwortest ganz spontan, ergänzt. Wenn ich im Markt etwas verbieten dürfte, dann?
Wäre es bestimmt Kleingeld.
Der Satz, den ich im Teammeeting nicht mehr hören kann.
Wir haben ein Problem.
Einen richtig guten Markt erkennt man an?
Den Gesichtern der Mitarbeiter.
Das letzte Mal, dass uns ein Konzept richtig auf die Füße gefallen ist?
Kann ich mich nicht erinnern. abhaken, weitermachen.
Wenn Edeka uns morgen kündigt, mache ich?
Den Gedanken habe ich mir bisher noch nicht gemacht. Keine Ahnung.
Das passiert ja wahrscheinlich auch nicht.
Ich verkauf was anders.
Bei dir kaufen manchmal Michelle, Rainer Kalmund oder Leute vom Tatortdreh ein. Wer stand schon an der Kasse und was war der kurioseste Moment?
Also ich bekomme das ja so alles nicht immer 100% mit, aber was mir natürlich im Kopf geblieben ist, wir hatten ja 2015 November eröffnet, das war der 10. November 2015 und zwei Wochen später stand da auf einmal, da kriege ich jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber rede, Rainer Kalmund mit seinem Einkaufswagen und fragt dann so süffisant, ey, wo steht dann die Milch? Das ist natürlich schon, muss ich sagen, das war schon was Besonderes. Ja, man kommt ja dann erstmal, war das ja für mich sowieso eine sehr emotionale Geschichte, weil ich nie damit gerechnet hatte, dass Edeka mir diesen tollen Standort anvertraut. Und dann kommt dann kurz drauf Rainer Kalmund in den Markt, wo man dann sagt, okay, den kennst du ja eigentlich nur aus dem Fernsehen und jetzt fragt er hier, wo die Milch steht. Und daraus ist dann inzwischen eine tolle Bekanntschaft entstanden. Wir haben immer noch regen Austausch. Ich kann immer noch sehr viel vom Herr Kalmund lernen. Und also das war jetzt der schönste Moment da, so generell. Die anderen, klar, wenn Michelle mal an der Kasse ist, dann erzählen mir das immer nur die Kassierer, aber die sind immer super entspannt. Also da gibt's jetzt nichts irgendwie, wo sich jemand dort drauf rausholt, dass er jetzt irgendwie ein Promi wäre oder so. Die sind, im Gegenteil, ich glaube, die sind froh, wenn sie einfach ihre Ruhe haben und ganz entspannt durchlaufen können, ohne dass sie von jemandem angesprochen werden.
Und sag mal, der Gastauftritt von Kalmund in deinem Kanal, wird das noch was?
Tatsächlich wollte ich jetzt für die WM was machen. Das hat leider aus Zeitgründen nicht funktioniert, aber für Weihnachten werden wir was Tolles machen. Definitiv.
Dein Ältester ist 19. Dein Wunsch, was er in 10 Jahren über deinen Laden erzählt?
Also 10 Jahre, dass er mir mal dankt für die Zeit, die ich ihm geschenkt habe. Wenn ihr das mal verstanden habt, denke ich mal, ist er einen Schritt weiter. Er ist schon gut, ist ja gelernter Metzger. Da hatte ich ihn ja zuerst reingesteckt, dass er jetzt die Metzgerlehre macht. Und jetzt versucht er sich halt im Markt zu beweisen. Was jetzt auch nicht, ist halt für ihn eine Riesenherausforderung, weil ich ihn jetzt ins kalte Wasser geworfen habe. Aber ich glaube, wenn er versteht, dass ich denen, ja, ich sage einfach mal, 10 Jahre Zeit geschenkt habe, dann wächst er nochmal über sich hinaus und weiß das erst richtig zu schätzen. Aber nichtsdestotrotz arbeiten sie. Ich habe ja 3 Söhne und mein Ziel muss es sein, die 3 so zusammenzuhalten, dass die verstehen, wenn man ein Familienunternehmen wachsen lassen will, geht das nur, wenn die 3 sich gut verstehen und alle ihre Stärken zu einer Superkraft machen. Und für die Schwächen sollen sie erst gar nicht versuchen, da Zeit zu investieren, dass sie da besser drin werden. Das wird nämlich nicht funktionieren, sondern sich einfach die einstellen, die dem Unternehmen positiven Beitrag leisten.
Du willst alle 3 im Unternehmen haben?
Das ist meine Wunschvorstellung. Gott sei Dank wird der Erste inzwischen schon 20. Der Zweite, der wird dieses Jahr 17. Der hat jetzt gerade seine Lehre begonnen am 1. August zum Einzelhandelskaufmann.
Bei dir?
Aber der ist nur temporär. Der bleibt nur temporär bei mir. So hatte ich es auch schon mit meinem Sohn gehandhabt, bei meinem Ersten. Der war dann zuerst bei mir und die letzten 2 Jahre war er in einer richtigen, richtigen Metzgerei, wo produziert wird, die klassischen Dorfmetzgern, wo man auch mal in groberen Ton an den Tag legt. Und das hat mir, glaube ich, ganz gut getan, weil ich finde das jetzt so toll, wenn gerade die Kinder von den Inhabern im Markt drin sind, weil die Mitarbeiter ja doch immer mit denen anders umgehen, als wie wenn sie woanders lernen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass die verstehen, dass es halt ab einem gewissen Punkt ernst wird, dass man Namen hat, den man vertreten tut und für was wir halt stehen. Und da sollte man das nicht aus der Hand geben und denen klar die richtigen Werte aufzeigen und nicht nur, dass das Wasser immer berghoch läuft. Ja, das ist natürlich ganz wichtig.
Der Dritte ist wie alt?
Der Dritte wird 6. Das ist eigentlich der Schlimmste im Bund. Aber der ist jetzt schon, ja, ich würde jetzt sagen Vollblutkaufmann, aber er geht halt lieber in den Edeka als in den Kindergarten. Ja.
Der hat das Verkäuferblut geehrt.
Der hat wirklich das Gen drin, ja.
Was soll Edeka Chiarello nie machen, auch wenn es Reichweite bringt?
Also was ich nie mache, würde ich würde meine Werte nicht verkaufen. Das könnte ich nicht mit mir vereinbaren. Also ich bin da sehr altmodisch drin. Egal, was mir da jemand bieten würde, würde ich nicht machen. Also ich muss, bei allem, was ich mache, muss ich dahinter stehen und davon überzeugt sein. Also ich würde nie was für Geld, so egal wie viel es ist. Wenn dann könnte einer darüber lachen. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man nichts hat, und ich weiß, wie es ist, wenn man ein bisschen was hat. Und das bisschen, das reicht auch vollkommen aus. Also man muss es halt nicht übertreiben. Das macht einen Menschen am Ende des Tages nicht glücklicher.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Sandro.
Danke euch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, und auf ein baldiges Wiedersehen.